Der erste Tempel in Jerusalem, dort wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht, wurde durch König Salomo 961 vor Christus fertiggestellt. Und 374 Jahre später, am 25. August 587 vor Christus, wurde er auf Befehl des babylonischen Königs Nebukadnezar verwüstet, geplündert und geschleift. 19 vor Christus begann Herodes der Große mit dem Bau der Tempelanlage in Jerusalem. Und 12 nach Christus war das 50 Meter hohe Heiligtum gebaut. Die gesamte Anlage wurde jedoch erst 64 nach Christus fertiggestellt. Und bereits 6 Jahre später, 70 nach Christus, zerstörten die Römer diese beeindruckende und berühmte, weltbekannte Tempelanlage. Das war ein Riesenfiasko. Nun möchte ich euch auf eine kleine Mauer in dieser Tempelanlage aufmerksam machen. Der große Hof um den Tempel herum ist der Vorhof der Heiden oder Vorhof der Völker. Jede Frau und jeder Mann hatten Zutritt zu diesem Vorhof, egal welchem Volk sie angehörten. Auf diesem Vorhof steht eine kleine Mauer. Sie ist circa 1,50 Meter hoch, die um den Tempel herum gezogen ist. In dieser gigantischen Tempelanlage des Heiligtums, das 50 Meter hoch ist, wirkt diese Mauer unauffällig. Doch die Bedeutung und Funktion war äußerst wichtig. Im Jahr 1871 fand man in diesem Tempelbezirk eine Kalksteintafel, die uns zeigt, wie bedeutend diese kleine Mauer war. Auf dieser Tafel steht: Kein Fremder darf den Bereich innerhalb der Brüstung um den Tempel betreten. Wer erfasst wird, ist für seinen Tod selbst verantwortlich. Also eine ganz gefährliche Mauer. Da musste man sich gut überlegen, ob man da drüber geht oder nicht. Der Apostel Paulus wurde beinahe wegen einem angeblichen Verstoß gegen diese Vorschrift hingerichtet. Man warf ihm vor, mit Trophimus, einem Griechen, der in Ephesus lebte, den Tempel betreten zu haben, eben diesen Bereich. Das war zwar eine Lüge, aber mit dieser Verleumdung zerrten sie Paulus aus dem Tempel, schlossen die Tore und wollten ihn töten. Diese kleine Mauer um den Tempel herum ist ein Symbol für die tiefe Kluft zwischen Juden und Heiden. Sie zeigt die Aufteilung der Menschheit in zwei Gruppen: die Juden, das erwählte Volk Gottes, und die Heiden. Diese Trennung war nicht nur im Tempel sichtbar, sie war und ist tief im Denken der Juden verankert. Ein Jude durfte nicht mit den Heiden verkehren. Und er durfte schon gar nicht in das Haus eines Heiden hineingehen. Und als Petrus das Haus des römischen Hauptmanns in Caesarea betreten musste, kostete ihn das persönlich unglaublich viel Überwindung. Und als die Christen in Jerusalem hörten, dass Petrus ein heidnisches Haus betreten hatte, waren sie empört. Sie stritten mit Petrus und riefen vorwurfsvoll: Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen, und hast sogar mit ihnen gegessen. Unfassbar, unbegreiflich. Wie konntest du das tun, Petrus? Ein Jude macht das nicht, selbst wenn er Christ geworden ist. Und tatsächlich ist es richtig: Israel ist das erwählte Volk Gottes. Die Sonderstellung dieses Volkes ist keine menschliche Idee, sondern Gottes freie Entscheidung. Durch Mose sagt Gott dem Volk Israel, bevor sie ins Land Kanaan einziehen: Du bist mein heiliges Volk, Jahwe, deinem Gott. Und Jahwe hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Wir können uns kaum vorstellen, wie spannungsgeladen dieses Thema unter den ersten Christen war. Das war eines der Hauptthemen überhaupt. Judenchristen, Heidenchristen. Wie ist das Verhältnis zueinander? Oder können überhaupt Heiden zu Christus kommen? Deshalb spricht Paulus oft darüber, über dieses Thema, und in dem Abschnitt, den wir heute betrachten, übrigens der ganze Epheserbrief beschäftigt sich mit diesem Thema. Das Verhältnis der Christen jüdischer Herkunft zu den Christen heidnischer Herkunft. Und es tut es hier in dem Abschnitt, den wir heute betrachten, in sehr eindrücklicher Weise. Die Überschrift der Predigt lautet: Freut euch an der Nähe zu Gott. Und zuerst lese ich den Abschnitt. Denkt doch einmal zurück, sagt er den Ephesern. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches. Ein menschlicher Eingriff von ihrem Körper. Ja, und wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Interessant jetzt, wenn ihr an den Tempel denkt, er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen. Und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, waren meilenweit vom Schöpfer des Himmels und der Erde entfernt. Alles, was Gott versprochen hatte, galt zunächst den Juden. Daran erinnert Paulus die Christen in Kleinasien. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich als die Beschnittenen bezeichnen. Die Beschnittenen, das sind die Menschen jüdischer Herkunft. Die Beschneidung ist für die Juden ein Zeichen der einzigartigen Beziehung, die sie zu Gott haben. Jedem jüdischen Buben wird die Vorhaut seines Gliedes am achten Tag nach seiner Geburt entfernt, so übrigens auch damals bei Jesus. Deshalb steht der Begriff beschnitten für den Juden und unbeschnitten steht für den Heiden. Und so stellt Paulus die rhetorische Frage: Wie stand es denn früher um euch? Was war denn los bei euch in Bezug auf Religion? Welche Auswirkungen hatte das für euch Heiden? Die Auswirkungen waren dramatisch. Früher hattet ihr keine Beziehung zu Christus. Sie hatten keine Kenntnis über den Messias, den Erlöser, auf den das Volk Israel wartet, und selbst wenn sie das gewusst hätten, wäre es für sie bedeutungslos gewesen. Wie Paulus weiter erklärt, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Die Versprechen, Gesetze, Gebote und Anweisungen Gottes galten zunächst dem Volk Israel. Und dazu gehören übrigens auch die 10 Gebote. Selbst wenn Israel sich von Gott abwandte, andere Götter verehrte und ihn zutiefst beleidigten, erbarmte sich Gott immer wieder über Israel, denn Israel ist seiner Welt das Volk. Jesus selbst bestätigt, dass die Versprechen Gottes zuerst dem Volk Israel gelten. Als er seine 12 Jünger aussandte, verbot er ihnen ausdrücklich, heidnischen Boden zu betreten. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Das ist die erste Adressat meiner Botschaft. Eine heidnische Frau, die Jesus anflehte, ihre von einem bösen Geist besessene Tochter zu heilen, antwortete Jesus schroff: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Anders gesagt, ich helfe dir nicht, du gehörst nicht zu meinem Zielpublikum. Punkt. Die Frau ließ nicht locker und flehte weiter und Jesus antwortete erneut in erschreckender Deutlichkeit: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Nochmal eine Absage. Aber auch von dieser Abweisung ließ sich die Frau nicht einschüchtern. Sie wusste, Jesus ist der Sohn Gottes. Sie anerkannte ihre Sonderstellung. Sie erkannte die Sonderstellung des jüdischen Volkes. Und sie war bereit, ihre Stellung zu akzeptieren. Und so sagt sie Jesus: Ja, aber diese Kinder, die dieses Brot bekommen, die bekommen ja so viel, dass etwas vom Tisch herunterfällt und das dann für uns als Hunde zur Verfügung steht. So. Und dann sagte Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Ich will das nicht weiter ausführen. Ich habe, glaube ich, mal über den ganzen Text ihr gepredigt, ihr könnt das nachhören. Sehr spannende Geschichte, sehr wichtige und interessante. Von diesem Moment an war ihre Tochter gesund. Diese Frau ist eine Ausnahmeerscheinung. In der Geschichte Israel begegnen uns viele solche Ausnahmen. Menschen, die nicht jüdischer Abstammung waren und trotzdem zum Volk Israel dazukamen oder die den Gott Israels verehrten, zum Beispiel die Hure Ruth. Die Ruth, Naaman und so weiter. Ich könnte weitere Heiden aufzählen. Einzelne, die das Glück hatten, mit dem Volk Israel und ihrem Gott in Berührung zu kommen, konnten Teil des erwählten Volkes werden. Übrigens, das waren viele, auch im Neuen Testament, Proselyten nannte man das, all diese Menschen im Römischen Reich, die sich den Juden angeschlossen haben, weil sie fasziniert waren von dieser Art der Verehrung Gottes, diesem einen Gott und nicht dieser Götterwelt, die damals vorherrschte. Das waren einzelne Personen, aber Gott hat einem ganzen Volk eine Sonderstellung gegeben. Seine Versprechen, Gesetze und Gebote gelten zunächst dem Volk Israel. Natürlich, man könnte jetzt sagen, das sei nicht gerecht. Man könnte Gott einen Vorwurf machen, warum er nicht alle Menschen gleich behandeln würde. Aber wer will sich erdreisten, dem heiligen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, vorzuschreiben, wie er sich zu verhalten hätte? Meinst du denn, du seist gerechter als Gott? Ist es nicht so, dass du, wenn du eigene Kinder hast, sie gegenüber anderen Kindern bevorzugst? Ist denn das ungerecht? Ist es nicht so, dass du nicht zu allen Menschen gleich zuvorkommend bist? Was willst du mit Gott richten und ihm vorwerfen? Jedenfalls waren die Heiden weit weg von Gott. Paulus fasst den Zustand kurz und bündig zusammen: Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Gottlos irrten sie auf dieser Welt umher. Gottlos meint natürlich nicht, dass sie nicht religiös gewesen wären. Natürlich waren sie religiös, sogar extrem religiös. Nehmen wir den römischen Kaiser Mark Aurel, der bis ins Jahr 180 nach Christus in Rom regierte, als Beispiel. Er schrieb in seinen Selbstbetrachtungen, die zur heutigen Weltliteratur zählen, übrigens ein kleines Reklambüchlein, das man kaufen könnte, wenn man das mal lesen möchte, folgendes. Den Göttern verdanke ich, dass mir durch die Gabe, Hilfeleistungen und Eingebungen der Götter nichts gefehlt hat. Der Natur gemäß zu leben und wenn ich noch vom Ziel entfernt bin, so ist es meine Schuld, dass ich die göttlichen Mahnungen fast, möchte ich sagen, Offenbarungen schlecht befolgt habe. Die göttliche Güte, der göttlichen Güte schreibe ich es zu, dass mir in Träumen verschiedene Arzneimittel, besonders gegen Blutspeien und Schwindel, angegeben wurden, namentlich zu Gajuta wie durch ein Orakel. Und er schließt den langen Lobgesang über die Götter, den ich nur auszugsweise nun gelesen habe, mit den Worten, ja, dies alles war nur durch den Beistand der Götter und ein günstiges Geschick möglich. Also, Atheismus war damals kein Thema. Wer gottlos war, war einfach los vom Gott Israels, so meint das die Bibel. Der war nicht areligiös. Das waren sehr religiöse Menschen, die viel Opfer brachten ihren Göttern, so wie dieser Kaiser, der übrigens später die Christen verfolgte und tötete. So lebte sie ohne Gott, obwohl sie religiös waren. Paulus schreibt den Galatern, früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr den Göttern. Ihr wart nicht Atheisten. Ihr dientet den Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind und wart ihre Sklaven. Eben wie gesagt, Mark Aurel verfolgte dann die Christen, die mit römischem Bürgerrecht wurden geköpft und die kein römisches Bürgerrecht haben, die warf man zur Belustigung in Arenen den Tieren vor und dann konnten die Leute da zuschauen, wie die Christen da zerfetzt wurden. Das Leben der Heiden war trotz ihres religiösen Lebens hoffnungslos, weit entfernt vom lebendigen Gott. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Was uns heute so selbstverständlich scheint, ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Wir waren getrennt vom Volk Gottes und deshalb hoffnungslos. Nachdem Paulus den Heiden aufzeigt, wie hoffnungslos ihr Leben war, zeigt er nun, dass Gott für sie schon längst einen Rettungsplan bereithält. Die Heiden sind gewissermaßen auch erwählt, und zwar in Jesus Christus. Deshalb kann Paulus sagen, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Jesus hat uns Heiden durch seinen Tod mit Gott versöhnt und uns dadurch mit Gott in Verbindung gebracht, in seine Nähe. Nun sind wir nicht mehr von Gott entfernt. Jetzt können wir in seiner Nähe sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Das können wir heute gar nicht mehr begreifen, was das eigentlich heißt. Weil wir kennen diese zweigeteilte Welt nicht mehr. Wie radikal das war, was Paulus hier sagte. Gerade für die Juden. Juden und Nichtjuden sind durch Christus zusammengebracht worden. Die Unterschiede sind komplett beseitigt. Die tiefe Kluft existiert nicht mehr. In Christus kommen Juden und Heiden Gott ganz nahe. Noch viel mehr. Jesus hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Würde der Tempel noch stehen, wäre diese kleine Trennmauer bedeutungslos geworden. So hat uns Jesus nicht nur mit den Juden vereint, sondern er stellt uns mit ihnen auf die gleiche Stufe. Die Mauer, die zwischen Juden und Heiden stammt, wurde durch das Sterben und das Auferstehen von Jesus komplett eingerissen. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Für die Juden muss diese Aussage schwer verdaulich gewesen sein. Viele Diskussionen haben stattgefunden. Zum Beispiel das Konzil in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Das Gesetz soll plötzlich bedeutungslos sein, sogar außer Kraft gesetzt. Hätte Paulus das nicht ein bisschen, wenigstens für die Juden, ein bisschen diplomatischer sagen können, so ein bisschen abgefedert? Nein, es muss klar ausgesprochen werden. Das Gesetz ist außer Kraft gesetzt. Leider fehlt mir die Zeit, das genauer auszuführen, aber ihr könnt das gerne im Römerbrief oder Galaterbrief mal durchlesen. Vielleicht der Galaterbrief, sagt man, ist der kleine Römerbrief, dann seht ihr mal diese Zusammenhänge. Dort erklärt Paulus, wie sich das mit dem Gesetz verhält. Jedenfalls gelten jetzt durch Jesus Christus neue Regeln. Paulus meint, Jesu Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Die Heiden, die zu Christus finden, sind also nicht nur ein Anhängsel, das von den jüdischen Christen geduldet werden muss. Es gibt keine Art Zweiklassensystem. Judenchristen, die Königsklasse, Heidenchristen, ein bisschen die Arbeiterklasse oder weiß ich, wie man das sagen will, die Sklavenklasse. Nein, so ist das ganz und gar nicht. Durch den Glauben an Christus werden alle Unterschiede aufgehoben und beseitigt. Und wie radikal das ist, macht Paulus dadurch deutlich, dass er sagt, dass Juden und Heiden zu einem neuen Menschen gemacht werden. Durch Jesus entstand ein neuer Typus Mensch. Der heißt nun Christ bei uns, damals noch nicht. Bei diesem neuen Volk gibt es keine Privilegien, auch nicht für Christen jüdischer Herkunft. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es Christen gibt, die überzeugt sind, ganz unbewusst, dass Christen jüdischer Herkunft die besseren Christen seien. Das merke ich manchmal, wenn man mich fragt, ab Birnstiel, ist das ein jüdischer Name? Ich weiß es nicht wirklich, aber es ist wieder wie die Frage, oh, wenn du jüdische Herkunft wärst, dann bist du ein besonderer Christ. Das schwingt so mit, da, das jüdische Wurzeln, na, du gehörst zu diesem erwählten Volk Gottes. Nein, ich gehöre zu diesem erwählten Volk Gottes durch Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Deshalb müssen wir aufhören mit diesem Klassendenken. Sie meinen, ausgesprochen oder unausgesprochen, man müsste diesen Menschen mehr Ehre erweisen als heidnischen Christen, die aus dem heidnischen Hintergrund kommen. Paulus würde das vehement ablehnen. Den Galaten schreibt er, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Alles, was vorher galt, ist hinfällig. Etwas Neues ist hier entstanden. Paulus scheut keine Wiederholungen, so will er nochmals unmissverständlich festhalten, wieso Menschen gerettet werden. Es ist nicht die Erwählung von einzelnen Personen, es ist nicht die Erwählung des Volkes Israels, es ist einzig und allein Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Jesus hat uns mit dem Vater versöhnt. Jesus hat den Frieden zwischen Gott und den Menschen und den Frieden zwischen Juden und Heiden hergestellt. Jesus fügt die Christen zu einem Leib zusammen, der die Gemeinde, die Kirche bildet. Den Christen in Rom schreibt Paulus, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande, uns von der Sünde und dem Tod frei zu machen. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur, also an unserem Widerstand. Deshalb hat Gott uns als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog. Vollzog er es an der menschlichen Natur. Das tat Jesus für dich. Die Frage ist nur noch, ob du dieses Geschenk annimmst. Oder willst du versuchen, als guter Mensch in den Himmel zu kommen? Das wird dir garantiert nicht gelingen, mir auch nicht. Nicht die guten Menschen kommen in den Himmel, sondern die erlösten Menschen. Die Versöhnung mit Gott fügt uns als eine Gemeinschaft von neu geschaffenen Menschen zusammen. Mit diesen Versen hat Paulus das Kernthema des Epheserbriefes entfaltet. Heiden haben durch Jesus Christus denselben Zugang zu Gott wie die Juden. Da gibt es keinen Unterschied. Sowohl Juden wie Heiden werden durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. So schreibt Paulus für die Juden wieder etwas provokativ. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Freuen wir uns, dass wir als Heiden Gott nahe kommen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das, was du getan hast durch deinen Sohn Jesus Christus, dass alle Menschen durch deinen Sohn erlöst werden können, auch wenn sie nicht zum erwählten Volk Gottes gehören, dem Volk Israel, sondern weil du ihnen in Christus begegnest und du ihnen das ewige Leben schenkst. Das hast du getan, auch unter uns, bei vielen von uns, hast du uns das ewige Leben geschenkt, damit wir Erlöste sind und nicht durch Gesetze und Werke unseren Himmel verdienen müssen, sondern du hast alles getan, was nötig ist, damit wir deinem Vater und dir nahe sein können. Amen.